Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite des Äthers, wie immer,
der Markus.
Guten Morgen, lieber Markus. Guten Morgen, liebe Welt. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Die Welt blüht wieder auf, die Sonne scheint, die Tage werden länger. Das ist absolut fantastisch. An der Stelle jetzt nicht überwitzig werden und mit anderen Leuten auf der Straße kuscheln gehen, aber wir kommen Tag für Tag ein bisschen näher an das Ende der Pandemie, was gut ist. Vorausgesetzt, wir lassen uns alle impfen. Deswegen haben wir diesmal auch wieder ganz, ganz, ganz viele Themen in Repertoire. Wir reden über echte Treffen, Elon versus die SEC, warum man den kulturellen Wandel vielleicht beschleunigen sollte, um mit dem technologischen Wandel mitzuhalten. Wir reden über Ethika versus Logistika, was ein Buzz-ETF und ein Non-Fungible Token ist. Wir reden über Cookies, Data Trust und Nanosatelliten. In dem Sinne, auf los geht's los. Und es geht los mit den News, wie so oft. Und ja, der Elon kann es auch nicht lassen, oder? Der ist so ein mittelentspannter Typ, denn die SEC hat mal wieder richtig Bock auf ihn. Und er ganz staatsmännisch antwortet auf Twitter, wie man das so als großer Staatsmann natürlich auch macht: Scammers and crypto should get a room. Und sagt, gut, alles richtig gemacht. Der nimmt das auch sehr ernst. Aber tatsächlich, jetzt mal ganzen Spaß beiseite, was er natürlich macht mit Bitcoin und Dogecoin und so weiter und so fort, ist ja gröbste, brutalste Marktmanipulation, wenn man so möchte. Andererseits könnte man sagen, nein, er ist einfach nur ein Evangelist für das Thema und glaubt da sehr dran. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich würde ihm ja auch zutrauen, dass er dann irgendwann das nochmal ein bisschen nachkauft und dann irgendwann so einen richtigen Dump macht. Man weiß es ja nicht. Und dann ist es an Goldman Sachs verkauft. Spaß.
Also wenn man der Pump-and-Dump-Logik folgt, dann müsste er jetzt wahrscheinlich gerade wieder kaufen, weil er ja jetzt mit Scammers and Crypto Should Get a Room gerade vielleicht den Preis auch drückt. So hat er es ja auch potenziell im Dezember gemacht, bevor er dann im Jänner groß eingekauft hat, um dann das Ganze mit positiven Kommentaren wieder aufzublasen. Und besonders bei Dogecoin hat das jetzt eben der SEC nicht gefallen und da gibt es jetzt eine Investigation. Aber ja, er ist schon ein ziemliches Würstel. Und irgendwie auch eine Repräsentation des Status quo, oder?
Also das ist unfassbar.
Ist wie ein Meme.
Ich glaube, er ist ein lebendes Meme und ich schaue mir gerade die Kurse nebenbei an. Ich meine, die Kurse gehen jetzt wieder ordentlich rauf. Also der Bitcoin steht jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, bei rund 42.150 Euro. Also ist wirklich gestiegen, stark. Und man muss ja nochmal sagen, ich meine, wie er es im Dezember betrieben hat, um dann ein paar Wochen später einfach nur Bitcoin in seiner Twitter-Description zu haben, das ist schon sehr grob. Er versteht aber, wie es funktioniert. Ich glaube aber, Elon Musk fühlt sich auch so ein bisschen unantastbar. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Problem. Der heilige Elon darf alles. Aber der Punkt ist, zeigt euch, was er macht, ist natürlich Hunderte und Tausenden Leuten eine von Latz ballern, die dann irgendwann sagen, mein Freund, ich habe dann doch keinen Bock auf dich. Natürlich ist er too big to fail. Natürlich ist er der heilige Elon, der alles darf. Ja, aber irgendwann, ja, und ich meine, die SEC sind natürlich auch nicht die allerblödesten. Ich meine, irgendwann werden die dann doch mal ein bisschen neugierig werden. Ja, und wenn man so ein bisschen zuhört, wenn man an unsere Freunde vom Doppelgänger-Podcast hört, sich daran erinnert, die ja bei uns damals tatsächlich auch in unserem Podcast gesagt haben, nein, Elon Musk, der gehört in den Knast. Das war eine ganz klare Ansage. Und ja, wenn das gesamte Venture Capital irgendwann mal beginnen sollte, so zu denken, dann ist auch blöd. Ist so mein Gefühl.
Ich glaube, also, ist eine super spannende Diskussion. Ich glaube halt, dass das Venture Capital daran nicht denken wird, weil die selbst davon profitieren. Also in diesem in dem Feudalismus, der die Tech-Welt bis zu einem gewissen Grad sicher ist und durch diese Dominanz auch viel mehr geworden ist in den letzten Jahren, ist halt Elon der Papst, aber dann gibt es viele Bischöfe und viele Adelige und das sind viele VCs auch und viele Angel-Investoren aus dem Valley und deshalb glaube ich, sind die durchaus froh, weil je mehr halt auch ein dezentrales Machtsystem hier entsteht, in dem das Ganze halt nicht auf Basis von gewählten Regierungen und Verfassungen basiert, sondern eher halt auf individuellen Beziehungen zwischen Menschen, mit den ganzen Vorteilen, die es mit sich bringt. Also das Ganze ist ja nicht nur schlecht, aber ultimativ führt das halt dazu, dass wenige Menschen nochmal unglaublich oder nochmal deutlich mehr Macht haben als wahrscheinlich die mächtigsten Politiker der jetzigen Zeit. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich glaube auch, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die keinen Bock auf Elon haben, genug Märkte, die disruptiert werden. Und je mehr er sich aus dem Fenster lehnt, desto angreifbarer macht er sich. Das meine ich so. Und der Punkt ist der, man kann auch manchmal ein bisschen diskreter umgehen. Trotzdem, ich find Elon ja irgendwie geil, auf seine Art und Weise, der ist lustig. Für mich ist er aber auch irgendwo der personifizierte Bond-Villain. Der ist einfach, der ist genauso wie bei den James-Bond-Filmen, die Bösewichte. Ich habe da so eine Theorie. Es gab ja diesen berühmten Moment, wo er seinen Roadster ins All geballert hat. Können wir uns ja alle dran erinnern. Oben auf einer Rakete drauf. Und in dem Roadster war ein Astronautenanzug. Ich bin bis heute überzeugt, dass da ein Typ drin saß. Wahrscheinlich irgendjemand, den er nicht mochte. Und wo er gesagt hat, ich werde dich vor der ganzen Welt ins All schießen. Ich wette mit dir, das ist natürlich der perfekte Mord. Den findet ja wirklich keiner. Und er hat ja auch noch so ein Schild irgendwie in dem Auto. Ich weiß nicht mehr, was es war, Help Me oder wie auch immer. Das fand ich schon. Also ich bin mir absolut sicher. Was
Das wäre
denkst
schon
du?
bitterböse.
Ja, aber das Lustige ist, und es gibt noch so ein anderes Video von ihm. Ich bin ja alter Autofanatiker. Und Autofanatiker wissen, es gibt so zwei, drei gottgleiche Autos, die sind heilig. Ja, das ist so wie die Beatles und The Stones. Eins davon ist zum Beispiel ein Ferrari F40, Mercedes Gullwing. Aber so das ultimative Auto ist eigentlich der McLaren F1, der Dreisitzer, das Auto der 90er Jahre. Und Elon hat tatsächlich so ein Ding gekauft. Und das erste Video von ihm, das es im Internet gibt, ist der Moment, wo er diesen McLaren F1 entgegennimmt. Schaut auch älter aus als heutzutage, muss man dazu sagen. Und wenn man sich so diesen Menschen ansieht, der dieses Auto annimmt, dann ist es eine sehr interessante Persönlichkeit. Also schaut euch mal dieses Video an. Wenn ihr nicht wisst, was ein McLaren F1 ist, mega. Aber in dem Video merkt man auch, das ist nicht unbedingt der gute Samariter. Das heißt, der Turbo-Juppie. Das ist der unsichere Turbo-Juppie mit zu viel Kohle. Ja, ob der nun immer nur Gutes tut, weiß ich nicht. Kennst du das Video, Markus?
Ich kenne das Video, ja.
Du
Ich weiß, was du
weißt
meinst.
genau, was ich meine. It's the fastest car in the world. I'm super happy. Und seine Freundin sagt, oh, honey, I'm so happy for you. This is amazing. It's a McLaren F1. Und denkst dir, asshole. Sind wir uns
Ja.
ehrlich. Ja. Ja, es ist nun nicht so, dass er der Tech-Samariter ist in dem Moment. Man kann sich ja ändern, aber ja. Also ich glaube, er ist ein Böser.
Okay, na schau. Das wird sich zeigen. Wer ist der
Prediction?
Bond?
Überlege ich mir noch, aber Prediction ist, in dem Auto saß ein Typ. Da kommen wir irgendwann in 10 Jahren drauf. Und
Boah,
das war dann irgendjemand
das wird, das
Co-Founder.
stimmt.
Das wäre super krass, oder?
Ja.
Das passiert. Aber gut, sehen wir mal, was kommt raus aus der SEC Investigation? Nix?
Ich glaube schon, dass da was rauskommen wird. Ist halt die Frage, was dann da wirklich die Strafe ist, weil auch die, wenn die jetzt Tesla massiv abstrafen, dann kriegen sie The Wrath of the General Public zu spüren, weil ja viele
Richtig.
Investoren auch in Tesla drin sitzen. Also dieses Too Big to Fail, keine Ahnung, ob das auf der Ebene ist. Idealerweise sollte sich die SEC von sowas natürlich nicht abbringen lassen. Aber ich würde das nicht unterschätzen, wie halt in diesem populistischen Mix, den wir derzeit sowieso auf politischer Ebene haben, sowas auch brandgefährlich sein kann und die Stimmung nochmal aufheizt, halt genau wie das damals bei Robin Hood der Fall war. Ja, we will see.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Im schlimmsten Fall bekommt er eine Fußfessel. Ja, wie unser Freund Nicolas Sarkozy, wie ihn die Angela Merkel mal so schön genannt hat, gerade festgestellt hat. Krass, dass der Kollege verurteilt wurde. Finde ich beeindruckend. Haben, glaube ich, viele nicht mitgerechnet. Allen voran er nicht. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, ist er ja auch zu unbedingter Haft verurteilt worden. Das kann man mal machen. Teilweise bedingter, teilweise unbedingter Haft. Ich glaube, viele Politiker auch hier im Lande werden jetzt plötzlich ein bisschen nervös oder sind froh, dass sie nicht in Frankreich sind. Ja, aber du hast ja schon im Vorfeld gesagt, Markus, ja, du glaubst, da kommt eine Fußfessel bei raus und fertig.
Ja. Also ich glaube, das ist eher vergleichbar mit Österreich. Also ich vertraue auch der österreichischen Justiz genug, dass falls da Leute Falsches getan hätten, dass sie da dann dafür sorgt, dass die bestraft werden. Aber auch hier wird es wahrscheinlich eine Fußfessel werden. Aber es macht wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt eine Diskussion über Fußfesseln zu führen.
Das stimmt.
Weil sie, ohne den Fall jetzt zu kennen, genau was da in Frankreich passiert ist, in jedem Fall immer ein gutes Zeichen, wenn das möglich ist in einem Land. Ja, ob das jetzt im konkreten Fall richtig ist, kenne ich mich viel zu wenig aus mit den Hintergründen. Aber ich denke schon.
Ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, ich glaube, es sind einige, die hier mit sehr viel weggekommen sind. Und das ist schon ganz schön krass. Deswegen finde ich, dass Sarkozy verurteilt wird, ist einfach eine Ansage. Und ich glaube, da gibt es genug Moloch darunter, die dann nervös werden. Wir sind uns ehrlich, wenn zum Beispiel ein HC Strache da einfach mal davonkommt und danach noch genug Wähler hat, die auf ihn Bock haben, zeigt, dass man mit viel davonkommt. Dass ein Donald Trump natürlich noch immer frei rumläuft, zeigt dir, dass du in anderen Ländern also wirklich alles machen kannst, worauf du Bock hast, und es ist vollkommen egal. Da ist das schon ein schönes Zeichen, finde ich. Markus lächelt, das heißt ja, das ist gut. Weißt du, was meine wirklichen News der Woche eigentlich sind? Die wirklich ganz großen News? Wir zwei haben uns das erste Mal wieder physisch gesehen.
Das stimmt, ja.
Das war schon wild. Vielleicht zur Erklärung, Markus und ich machen den Podcast immer vollkommen remote und haben uns tatsächlich, ich bilde mir ein, seit August nicht gesehen. Und da auch nur mal so kurz vor der Tür, mehr oder minder. Und diesmal hatten wir ein physisches Meeting gemeinsam, was man auch ganz selten macht, und das haben wir gemacht. Und haben uns tatsächlich das erste Mal gesehen. Mir kam es so vor wie zwei Leute, die beide von irgendeiner Insel zurückkommen. Irgendwie zwei Robinson Crusoes, die sich treffen. Es war schon ungewöhnlich.
Ja, es trifft's gut.
Beide mit so mittelmäßigen Frisuren. Bei mir, der Bart ist auch schon langsam auf Eremitenstatus. Und man kommt so aus seiner Höhle mal kurz raus. Das war schon schön. Ja, hat mich gefreut. Ich habe vergessen, wie groß du bist.
Wirklich?
Ja.
Das stimmt, das geht halt in Online-Videos.
Vollkommen
gar vergessen. Nicht zur Geltung, ja, stimmt.
Ja, vollkommen vergessen, wie groß du bist. Das war gut. Tatsächlich hatten wir dann ein Meeting. Das Schöne war, und das ist so meine Prämisse eigentlich, wenn ich Menschen in der Realität treffe, dann bitte mit Covid-Test. Und ja, es war mal wieder ein Covid-Test. Der erste Covid-Test, den ich tatsächlich ein bisschen unangenehm fand. Alle anderen, also ich habe alle Versionen durch. Der Kollege, der dürfte seinen ersten Tag gehabt haben. Puh. Der war nicht so im Training, oder?
Ja, es ist je, wie du richtig sagst, es hängt sehr stark von der testenden Person ab. Ich finde es nie eine großartige Erfahrung, aber er hat schon sehr viel rumgewühlt da drinnen. Mhm. Aber ja, also ich habe gestern dann auch einen gemacht und lustigerweise, weil du von Größe gesprochen hast, weil ich war beim Fassmann gestern und der ist, was Größe angeht, schon noch einmal ein anderes Kaliber. Also wenn man den im Fernsehen sieht, dann denkt man sich, ja, der ist sehr groß, aber wenn man den in der Realität sieht, das ist schon ein Wahnsinn.
Jetzt und muss ich nicht klein. Zweimal nachfragen. Also erstmal, du bist wie groß? 1,87, 88?
Ja, 86, glaube ich. 86. Vielleicht 87, irgendwas 86 bis 87.
Und der Fassmann ist 206, glaube ich, oder?
Aber so irgendwas muss es gewesen sein. Also ich hab wahrscheinlich noch nie jemanden getroffen, wo ich so weit drauf schauen muss.
Ein großer Mann, zumindest körperlich. Ja. Stark, also Ex-Basketballspieler, wenn man ihn nicht kennt. Nein, Spaß. Für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist denn nun dieser besagte Fassmann? Und für unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer, Markus, was hast du beim Fassmann gemacht, wenn du es jetzt mal so ganz nebenbei andeutest? Es war ja sicherlich keine Boccia-Runde, oder doch? Das könnte er sicher gut, der hat ja so lange Arme dann.
Ja, nein, wir haben, war eine kleine Runde, die über Entrepreneurial Education gesprochen hat. Einerseits, wie man auf die Unis mehr Spin-Offs bringen kann oder mehr Spin-Offs aus den Unis rausbringen kann. Andererseits aber eben auch über das Thema Entrepreneurial Education in der Schule, wo ja durchaus vom Bildungsministerium viel, viel Wille da auch ist, das umzusetzen. Und wir auch mit der Entrepreneurship-Woche, über die wir auch schon mal gesprochen haben, jetzt im kommenden Jahr da in 45 Schulen gehen, gemeinsam mit der IFTE. Und viel, viel auch Spannendes gelernt natürlich über die unterschiedlichen Levels der Institutionen im Bildungssystem. Also man stellt sich das oftmals einfacher vor, als es ist. Es ist ja quasi der Staat zwar Eigentümer der Universitäten, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass der Staat sagen kann, was passiert. Das ist eine Leistungsvereinbarung, ist eine Verhandlungsbasis, und wenn man sich in dieser Verhandlung nicht einigt, dann gibt es eine Schlichtungsstelle. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das heißt, der Staat kann jetzt nicht einfach sagen, hey Uni, du musst mindestens 30 Spin-offs in den nächsten 2 Jahren präsentieren. Da muss die Uni auch mitspielen. Aber ja, das ist irgendwie auch wieder etwas, was seine Vor- und Nachteile mitbringt. Ich habe dann angefangen zu reflektieren über, weil einerseits ist sicher eine Unabhängigkeit der Bildungsinstitutionen super, super wichtig und super hilfreich. Andererseits ist halt das auch etwas, was halt für institutionelle Interessenslagen wieder sorgt, wo halt dann es auch nicht einfach ist, Systeme zu verändern. Und das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du halt über die Pragmatisierung im öffentlichen Bereich sprichst. Einerseits schützt das Leute vor politischem Kalkül und dass man sich halt nur ja nicht irgendwo exponieren kann. Andererseits führt es halt auch dazu, dass sich dann diese Leute so mächtig fühlen und so sicher, dass sie eben im System jeglichen Wandel blockieren. Also irgendwie ja alles natürlich speziell auch in Österreich so, und hat bei mir für viel Nachdenken gesorgt, was man eigentlich tun könnte, um Wandel zu ermöglichen und gleichzeitig eine gewisse Unabhängigkeit zu behalten.
Und was kann man tun?
Das weiß ich noch nicht. Das ist okay. ein längerer Gedankenprozess.
Podcast@austrianstartups.com, wenn du weißt, worum es geht. Ja, ich meine, ein spannendes Thema und spannend, dass du es auch so ein bisschen so erläuterst. Das Problem ist natürlich im Umkehrschluss, ich habe am Freitag einer meiner Lieblingsmoderationen im Jahr wieder gehabt, und das ist der großartige Networking Friday am I2C, I2C auch genannt, aber I2C, wie man es jetzt auch korrekterweise nennt, das ist natürlich auf der TU Wien, riesen Fan davon. Und da ging es auch sehr stark darum, ob man eigentlich Entrepreneurship als dritte Säule an Universitäten etablieren kann. Und es ging halt ganz stark um die Problematik der Ausgründung. Und da war auch ein Panel und da war auch ein Professor dabei, der gesagt hat, nein, das darf niemals eine dritte Säule sein. Es geht nur um die und die Punkte. Und du merkst halt, in Wahrheit aber andere, die aus den Unis herauskommen, die sagen, wir könnten so viel machen, aber die Universitäten sitzen dort drauf. Die einen, die sagen, wenn wir Impact haben wollen, geht das eigentlich nur durch Papers. Das ist unsere Währung, und nur wenn wir Papers schreiben, kriegen wir natürlich auch Anerkennung. Wenn wir Anerkennung bekommen, ist unser Institut, bla bla bla. Und natürlich die andere Richtung, die sagen, aber maximale Anerkennung kannst du natürlich auch bekommen, indem du ausgründest und Dinge machst. Und das Spannende ist, wir hatten natürlich wie so oft mein Lieblingstool am Laufen, Slido. Das ist natürlich, wer das nicht kennt, ein Tool, wo man auch anonym Fragen stellen kann und man anonym auch Fragen rauf und runter voten kann. Und die populärste war, ich bin ein Universitätsprofessor und habe ausgegründet und erhalte regelmäßig Anfeindungen deswegen. Wo man ist so, wow. Und tatsächlich merkt man, dass es auf einer kulturellen Ebene, auch auf einer strukturellen, aber auch stark auf einer kulturellen Ebene noch immer für viele, viele, viele Forschungsrichtungen ein Unding ist, dass man Dinge tatsächlich auch gründet, sowas Triviales wie ein Unternehmen aufbaut und gar sowas Blasphemisches macht, wie daraus ein Produkt macht und um Gottes Willen nicht damit Geld verdienen darf. Und das ist natürlich eine unfassbare Handbremse, die dort angezogen ist. Und da werden auch Leuten sehr gerne eine Menge Hindernisse eingeräumt. Natürlich ist die Uni ein über hunderte und gar tausend Jahre gewachsenes, ich hätte fast gesagt Biest, aber eher Kunstwerk. Nennen wir es ein Kunstwerk. Aber trotzdem gibt es auch gewissen Ballast, den man dann auch abwerfen muss. Weil es ist schon tragisch, dass die Smartesten der Smarten das, was sie erforschen und finden, erst so spät rausbringen können und dann auch oft mit Schwierigkeit. Und da muss man halt auch einfach, glaube ich, sehr hemdsärmlich an Lösungen kommen, weil die Lösung darf nicht 10 Jahre dauern. Und ich finde es aber so spannend, dass du so offen bist, Markus, und dass du sagst, puh, die Lösung weiß ich nicht. Wo man, du bist seit Jahren mit dem Thema involviert und eigentlich würde man denken, dass du sagst, ja, hier Lösung, bum, 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 und jetzt gehen wir dafür kämpfen. Weil du sagst, weißt du auch nicht. Das zeigt, wie verfahren und festgefahren dieser ganze, ich hätte schon wieder fast Moloch gesagt, aber dieses Konstrukt ist. Das ist tragisch.
Ja, das ist halt auch ein prinzipieller Konflikt. Also es ist jetzt keiner, der Das ist ein Spannungsfeld. Und man, je mehr man in die eine Richtung geht, desto mehr öffnet halt man die Flanke in die andere Richtung, die missbraucht werden kann. Und am Ende, was es braucht, ist Kulturwandel. Und wahrscheinlich ist ein ganz spannender Moonshot, dass man Wege findet, Kulturwandel zu beschleunigen. Weil derzeit ist so schnell, wie sich halt Technologie und unsere Welt verändert, in vielerlei Hinsicht, ist der Kulturwandel in Institutionen oftmals nicht, kann da nicht mithalten. Also oftmals braucht es eine neue Generation, um überhaupt so einen Kulturwandel reinzubringen. Und da ist natürlich auf der Ebene das Bildungssystem super wichtig, nämlich jetzt auch in den Schulen, also so kann man ja auch einen Kulturwandel fördern. Andererseits wäre schön, wenn man sich überlegt, okay, was sind Wege, wie man einen direkteren Bezug auch zwischen einer schnellen Veränderung und einem Kulturwandel in Institutionen herstellen könnte und wie man es ein bisschen verhindert, dass halt dort auch so viel Resistenz entsteht gegenüber das. Und das ist halt nämlich wichtig. Also oft so, dass ich mit Politikern in Kontakt bin, wo ich das Gefühl habe, okay, die glauben genau an das Gleiche wie wir, die wollen hier was verändern, aber das ist halt noch weit weg davon, dass das auch wirklich möglich ist, weil halt, wenn es im System Kräfte gibt, die diese Veränderung nicht wollen, es unglaublich schwer ist, etwas durchzubringen. Sehe ich jetzt auch gerade wieder bei der Rechtsform, ja, wo halt es unglaublich schwer ist, Leute davon zu überzeugen, dass unser derzeitiges Rechtssystem Schwächen hat, weil sie halt ihr ganzes Leben in diesem Rechtssystem verbracht haben und dann natürlich auch eine gewisse Angst vor Veränderung da ist, oftmals auch Eigeninteresse. Ja. Also wenn ich ein Uniprofessor bin, der ein Lehrbuch über die GmbH herausgibt, und meine gesamte Karriere darauf aufgebaut hat, auf dieses System, dann taugt es mir natürlich auch nicht, wenn da potenziell eine gravierende Veränderung kommt, die viel von meinem Wissen und von meinem Prestige und von natürlich auch meinem ökonomischen Upside dadurch verloren geht. Und da ist sicher ein Moonshot, wenn man Lösungen findet, um das auf verschiedensten Ebenen zu verbessern.
Das finde ich so spannend, wenn ich da jetzt so ein bisschen zuhöre und so ein bisschen mitdenke. Also es sind zwei Themen, die ich, und da müssten wir mal einen Deep Dive drüber machen, das würde mir wirklich gut gefallen. In Wahrheit sagst du, okay, man müsste den Kulturwandel beschleunigen. Und das Interessante ist aber, dass du es eigentlich auf alle anderen Themen auch ummünzen kannst, dass eigentlich heutzutage Veränderung und Veränderungsprozesse so schnell und so abrupt auch sind, dass in Wahrheit die Kultur, die kulturelle Veränderung, die für die Umsetzung dieser notwendig wäre, eigentlich nicht mitkommt. Und das siehst du auf den Unis, das siehst du im Innovationsbereich, das siehst du im juristischen Bereich. Du siehst es ganz, ganz, ganz tragisch, sind wir uns ehrlich, eine der großen Herausforderungen eigentlich Europas ist auch das Thema Migration, Integration, wo wir eigentlich auch größtenteils scheitern. Das kriegen wir in vielen, vielen, vielen Ländern in keinster Weise gebacken. Was mich da noch immer auch zutiefst, ich habe schon ein, zwei Mal erwähnt, schockiert ist, alleine wenn man sich ansieht, wie Ost- und Westdeutschland nicht zusammengewachsen sind in 30 Jahren, obwohl diese beiden Länder rund 40 Jahre voneinander getrennt waren und es beides Deutsche sind, ist es noch immer 30 Jahre später von rund 200 Vorstandsvorsitzenden in Deutschland sind, glaube ich, 4 mit ostdeutschen Wurzeln. Holy shit, das ist einfach unfassbar krass. Ich weiß, jeder sagt natürlich, die Mutti Merkel ist natürlich Ostdeutsche. Ja klar, klar, aber es gibt immer Ausnahmen. Aber in Wahrheit strukturell ist da nichts nachgekommen, so ähnlich wie auch mit den DAX-Konzernen. Und die Frage ist einfach, wandelt sich unsere Kultur schnell genug, um mit der Veränderung standzuhalten? Und die Antwort muss sein, nein. Weil es ist einfach genau das, was uns in vielen Dingen hindert. Und zweitens, was ich sehr spannend finde, ist natürlich, dass diejenigen, die Dinge entscheiden, die haben eine ganze Weile gebraucht, um zu diesen Entscheidungen, um zu diesen Positionen zu kommen. Das heißt, sie haben sich natürlich durch ein System hochgearbeitet und sie hängen an diesem System, das System hängt an ihnen. Und sie entscheiden aber für viele, die es eher auf der unteren Ebene betrifft. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Und du sagst natürlich zu Recht, klar, wenn er ein Professor in einem Gremium ist, dessen ganze gesamte Karriere darauf basiert, das Bestehende zu schützen, dann wird er in den meisten Fällen nicht sagen, okay, verändern wir es. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wer trifft die Entscheidungen, in welcher Form werden sie getroffen? Und da gibt es noch einen letzten Gedankengang, den ich dazu gehabt habe. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir natürlich probieren und es allen irgendwie recht zu machen, was auch völlig in Ordnung ist und auch viele, viele Level reinzuholen, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Nun muss man sagen, wenn der Faktor Zeit mitspielt, dann gibt es nicht immer ganz perfekte Entscheidungen. Ich habe vor 2, 3 Tagen, ich weiß nicht, ob es die Welt oder die Zeit war, ein Zitat gesehen. Und da ging es um das Thema Impfen. Und da hat jemand gesagt, eigentlich sollte das Thema Impfen und wer, wann, wie geimpft wird, nicht eine Frage von Ethikern sein, die entscheiden, wie das jetzt ethisch zu betrachten ist, sondern von Logistikern. Und was da mitschwimmt, ist in Wahrheit dieses, okay, ernsthaft, scheiß auf deine Gefühle, jetzt impfen wir alle, fertig. Was natürlich brutal ist, kannst du ethisch nicht machen. Aber vielleicht sind wir manchmal in einer Zeit, wo schnelle Entscheidungen auch ein paar Leuten ja, nicht immer gefallen werden. Aber ich glaube, wir sind einfach mittlerweile so festgefahren, dass es fast nicht anders geht. Da war jetzt viel dabei, ja. Das ist schon wieder fast ein Deep Dive.
Also ich würde auch vorschlagen, machen wir mal einen Deep Dive dazu. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, den ihr kennt, weil er sagt, okay, das ist ein Kenner der Bürokratie und gleichzeitig jemand, der auch vielleicht eine Überzeugung hat, dass es Kulturwandel braucht. Und dann machen wir einen Deep Dive über Kulturwandel in Institutionen. Das finde ich spannend.
Ja, und vielleicht noch zusätzlich die Einladung aussprechen. Mich würde ja wahnsinnig interessieren, ob wir eine wirkliche Expertin oder Experten für Kulturwandel haben, aber nicht notgedrungen so aus unserem Dunstkreis. Nicht dieses typische, ja, hier machst du mal kurz eine GmbH und machst cool, lustig, tschakka. Das können wir alle, wissen wir alle. Ich hätte wirklich gern mal ein Gespräch mit einer Expertin oder Experten, die wirklich sich fundiert mit dem Thema beschäftigt, wie das vielleicht funktioniert hat. Vielleicht eine Soziologin, vielleicht eine Kultur- und Sozialanthropologin oder so etwas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Das wäre spannend. Das würde mir wirklich gut gefallen. Und vielleicht auch ein paar Beispiele, wo kultureller Wandel auf freiwilliger Basis, das ist ja das, was man immer dazu sagen muss, gut funktioniert hat. Weil es gibt Negativbeispiele, wo Kulturen zerstört werden, historisch. Das wissen wir. Wenn wir natürlich an die Conquistadores denken zum Beispiel, die es auf grausamste Art und Weise getan haben, oder natürlich auch natürlich unsere europäischen Vorfahren, die da auch nichts nachgestanden sind, ob es nun in Afrika war oder in Asien oder auch in Europa in einigen Ländern. Aber positive Beispiele, wo das ging. Würde mich interessieren. Und es würde mich interessieren, an was man diesen kulturellen Wandel und den Fortschritt dessen messen kann. Weil für mich ist immer das Thema, wenn du etwas messen kannst, dann kannst du es nachvollziehen. Und wenn du es nachvollziehen kannst, kannst du es kommunizieren. Aber so softe Themen wie kulturellen Wandel, ja, wie misst du das denn? Und wenn du es nicht messen kannst? Ah, ist ein schönes Thema. Ja, habe ich Bock drauf. podcast@austrianstartups.com. Immer her damit. Im Übrigen, was wir noch gar nicht erklärt haben, der Fassmann, wenn ihr wissen wollt, wer das ist. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist natürlich der österreichische Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ein körperlich sehr großer Mann noch dazu. Deswegen horrend groß. Muss man schon mich verhindern, wie groß er ist. Ja, da sind wir aber auch schon ordentlich abgedriftet, oder? Aber
so ist es.
Das ist ja auch die Idee von unserem Podcast, deswegen haben wir das ja auch. Worüber wollen wir denn noch sprechen? Das ist so eine Überschrift, die ich interessant finde, die haben wir im Vorfeld noch gar nicht aufgegriffen. Buzz ETF for Hyped Stocks. What the fuck ist das denn?
Ja, das hätten wir eigentlich gleich beim Elon mit,
ja, deswegen.
Mitdiskutieren können. Also es gibt jetzt einen neuen ETF.
Was ist denn ein ETF?
Ein Exchange-Traded Fund. Das ist auf dem Finanzmarkt ein Konstrukt, wo man quasi einen Index, oft ist es ein Index, nicht immer ein Index, aber man kauft eine Sammlung an unterschiedlichen Stocks und partizipiert am gemeinsamen Erfolg dieser Stocks mit. Und manchmal sind die indexed-based, dass man sagt, okay, man ist quasi, je nachdem, wie halt sich dann zum Beispiel der Nasdaq oder der DAX oder was auch immer entwickelt, so entwickelt sich auch deine Rendite. Und da hat jetzt eben VanEck, das ist einer dieser ETF-Provider, hat jetzt einen gelauncht, der heißt eben Buzz, weil er auf den latest Buzz aufspringen soll. Der soll also durch Sentiment Analysis tracken, welche Stocks gerade, welche Aktien auf Twitter gerade gehypt werden, vielleicht auch auf Reddit, I don't know, vielleicht ist Wall Street Bets da auch ein Thema. Und auf Basis dessen automatisiert Investmententscheidungen trifft. Also jetzt quasi die endgültige Entkopplung von der Realität, wo es jetzt mega Algorithmen gibt, die sich drauf schmeißen, was wird wo gehypt und das jetzt aber auch wiederum den Konsumenten verfügbar mache. Das heißt, das ist ja auch dann ein in sich schließender Hype-Cycle, aber gleichzeitig auch ein in sich schließender Down-Cycle. Also wenn das Ganze halt dann poppt, die Blase, dann rasselt das genauso schnell auch wieder runter, weil ja dann natürlich auch der ETF, wahrscheinlich schätze ich jetzt, dass der dann auch reagieren wird. Ja, sehe ich also jetzt finanziell sicher spannend, aber moralisch weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist oder die richtige Richtung, weil wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, wie sich mittlerweile alles von der Realität entkoppelt auf den Finanzmärkten. Und das wird nur noch mal mehr dazu beitragen. Passt aber gut zu dem, was in den letzten Wochen alles abgegangen ist.
Ja, es passt perfekt dazu. Ich meine, erstmal so aus finanzieller Sicht, natürlich machen wir da in keinster Weise Empfehlungen, muss man einfach ganz klar sagen. Aber das ist schon sehr smart. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Und der
ich weiß nicht, ob man ihn schon kaufen kann. Nein, da bin ich mir nicht sicher. Er wurde jetzt announced, er wurde passenderweise von Dave Portnoy auch mit announced. Das ist dieser Influencer, der eigentlich aus dem Sportbereich kommt und so genau. Sehr aggressiv anmutende Sportberichterstattung gestartet hat, die auch immer wieder so leichte sexistische Auszüge hatte. Und der dann immer mehr zu Daytrading übergegangen ist und ein Daytrading-Influencer geworden ist. Und der hat das auch gepusht. Also man sieht ja schon, in welchen Feldern man sich da bewegt. Wir werden sehen. Ja. Also ich meine, man muss dazu sagen, es gab schon einmal so einen Versuch vor einigen Jahren und der hat nicht gut geendet. Also das Ding hat nie genug Kapital aufstellen können, glaube ich. Ich glaube, jetzt wird der richtige Zeitpunkt sein, dass das ordentlich fliegen kann. Aber we'll see.
Also ich finde das extrem spannend. Müssen wir wirklich mal beobachten. Wir sollten, glaube ich, auch mal so ein Deep Dive zum Thema Trading machen. Da lese ich gerade ein sehr spannendes Buch dazu. Hat tatsächlich jemand aus Wien geschrieben, aus unserer kleinen Bubble heraus. Den sollten wir mal einladen. Finde ich wirklich gut. Er freut sich auch sicherlich drüber. Und das Spannende ist, in dem Buch geht es halt sehr stark eigentlich um den Mindset hinter dem Trading. Und es geht eigentlich eher um Krypto-Trading, aber eigentlich lässt sich das auf alles umlegen. Und warum ich das gerade jetzt anspreche, ist natürlich, wer weiß, ob es gut funktioniert oder nicht. Das Interessante ist in Wahrheit beim Trading, ist eigentlich so die Aussage des Buchs für mich, das größte Takeaway ist, dass wir natürlich Menschen sind, die aufgrund von Emotionen handeln. Und die meisten unserer Emotionen sind absolut in keinster Weise rational. Und er sagt, eigentlich musst du deine Trading-Entscheidung komplett abkoppeln von sämtlicher Ratio, von sämtlicher Emotion, einfach brutal hart das rational machen. Und das Thema ist, wahrscheinlich jemand mit Sicherheitsdenken wird nicht in diesen ETF investieren. Aber in Wahrheit muss man einfach sagen, weiß nicht, kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren.
Ja. Das Wichtige ist aber, dass man diese Ratio auch einsetzt, um die Emotionen der anderen zu verstehen. Korrekt. Das ist schon, also manchmal sind die eigenen Emotionen auch ein guter Radar für das, was generell draußen passiert. Also besonders wir haben vor, ich glaube, ja, 2 Monaten oder so haben wir gesprochen über dieses TikTok-Video, was viral gegangen ist, wo so ein TikTok-Couple sagt, das ist die Stocks, das ist super einfach, man setzt einfach auf, also wenn Stocks raufgehen, dann kauft man und wenn Stocks runtergehen, dann verkauft man. Ja, und ich mir denke, oh really? aber de facto ist halt, wenn du früh diese Trends derzeit erkennst und siehst, wie halt sich ein Wall Street Bets auf etwas stürzt, dann kann das tatsächlich auch funktionieren. Wie gesagt, ich halte es halt für eigentlich sauschlecht wirtschaftlich gesehen, weil das ist alles Spekulation, das ist alles virtuell, das hat null Bezug mehr zur Realität. Und wenn Menschen damit Geld verdienen, dann schafft das meines Erachtens keinen Wert in dieser Welt. Per se haben ja Aktienmärkte einen Sinn, weil sie schaffen Kapital für Firmen. Es ist, wenn ich eine Aktie einer Firma kaufe, dann stelle ich ihnen Kapital bereit, um ihr Geschäft zu machen. Bei dem rauf und runter, Pump und Dump, da besteht dieser positive Aspekt nicht mehr und sehe ich nicht ein, warum das in irgendeiner Form einen Wert bringt.
Also ich unterschreibe das. Und das Lustige ist, also erstmal natürlich, wir beide haben ja nicht wirklich die große Ahnung. Wir finden es beide sehr spannend, wie man merkt, und beschäftigen uns damit auch Ich glaube, jeder, der wirklich Ahnung hat, sagt, Jungs, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Aber das Thema ist, wissen wir auch nicht, aber das ist mittlerweile so ein Massenphänomen geworden. Natürlich, man muss sagen, Markus und ich sind beide Betriebswirte, sind beide seit rund 10 Jahren im Startup-Bereich. Das heißt, so ein bisschen ansatzweise Ahnung, wie ein Markt funktioniert, haben wir dann doch schon. Trotzdem ist es ein hochgradig komplexer Markt, der, glaube ich, von den meisten Akteuren nicht verstanden wird mittlerweile, aufgrund von Dingen wie Robinhood und Co. Das heißt, wenn man wahrscheinlich den Aktienmarkt in den 80ern betrachtet hätte, würde ich behaupten, dass die meisten Akteure gewusst haben, was sie tun, weil es so schwer war, dort natürlich tatsächlich zu traden. Plus natürlich, wenn du Aktien gekauft hättest, hättest du natürlich zu deiner Bank gehen müssen, zu deinem Broker und sagen, lieber Broker, ich möchte gerne, dass du dann demnächst das für mich kaufst an der New Yorker Börse, und er holt dann sein Telefon und ruft. Anyway, heutzutage ist ein Klick super einfach. FOMO ist natürlich massiv. Ich sehe rund um die Uhr den Ticker. Und Leute machen das, die wirklich Nüsse Ahnung haben. Und das ist ein bisschen natürlich auch die Herausforderung. Ich finde es aber spannend. Und es gibt da natürlich eine ganz wunderbare Studie, die ich natürlich jetzt in dieser Sekunde nicht zitieren kann, weil ich nicht in meinem kleinen Erbsengehirn mir gemerkt habe, wer das herausgebracht hat. Aber die Grundaussage war, sie haben einfach ein Portfolio genommen und gesagt haben, was wäre, wenn man dieses Portfolio in den 80er Jahren einfach investiert hätte, nicht angerührt hätte und einfach gewartet hätte, hätte man aus $100,000, ich glaube, rund 550.000 gemacht. Und dasselbe wurde genommen, was wäre, wenn man es immer wieder kauft, verkauft, kauft, verkauft, kauft, verkauft, so wie man die logischen Entscheidungen anhand des Marktes getroffen hätte. Und da war die Antwort, aus 100 wären 160.000 entstanden. Sprich, die Grundaussage war, investier, lass ruhen, lass die Zeit ihr Ding machen, fertig. Und dass du durch das Trading eigentlich in den seltensten Fällen wirklich große Profite rausziehen kannst. Außer du hast wirklich Ahnung, was du machst, und auch eine Portion Glück. Und ich glaube, das wichtige Thema ist, wenn man investiert, sollte man natürlich auch überlegen, wenn man gerade in diesem spekulativen Umfeld investiert, nur Geld zu investieren, dass man auch bereit ist zu verlieren, weil man sonst nicht, glaube ich, harte Entscheidungen treffen kann. Das ist das Thema. Sonst, wenn du Geld investierst, überleg dir, da vielleicht nicht immer gleich aufzuspringen. Man muss diese Due Diligence machen, man muss seine Hausaufgaben machen. Dann ist es spannend. Und natürlich, zurück zu diesem Buzz-ETF, das ist natürlich die Überspitzung dessen, was gerade am Markt los ist, weil eigentlich ist zum Beispiel im Daytrading, so habe ich vor ein paar Monaten gelesen, als Mensch kannst du dort gar nicht mehr mitmachen, weil die Algorithmen, das Algo-Trading so schnell, so smart ist, du kannst dann nicht mehr mithalten als Mensch, du kannst nicht mehr diese logischen Entscheidungen so brauchbar treffen. Vielleicht gibt es bestimmte Märkte, wo das noch zutreffend ist, aber im Kryptobereich zum Beispiel Daytrading, ja, wenn du da nicht irgendwelche Algos einsetzt, bist du im Eimer. Ist mir gesagt worden. Aber das sind natürlich gefährlichste, nicht einmal Halbweisen, vielleicht sind das Viertel- oder Achtelweisen. Ja, super spannend. Buzz ETF ist jetzt auf meiner Liste, habe ich Bock drauf. genauso als Konsequenz. Aber ja, und ich meine, zu guter Letzt, das Wildeste finde ich noch immer ist, weil du das Thema Emotionen angesprochen hast. Manchmal muss man auch wirklich auf sein Bauchgefühl achten. Und ich weiß, wie ich immer wieder von Leuten gehört habe, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, oder intensiver, das war so vor 2, 3 Jahren. Und letztes Jahr wurde mir immer gesagt, Junge, du musst unbedingt Wirecard machen. Mach Wirecard. Das muss in dein Portfolio. Wirecard ist super. Und ich weiß wirklich bis heute nicht, warum, aber irgendwas in mir hat gesagt, ich finde Wirecard nicht geil. Ich weiß nicht, warum. Und Wirecard ist aber sowas von runtergerasselt. Und das Perverse ist an Wirecard, dass die Wirecard-Aktie noch immer getradet wird. Das heißt, in Wahrheit gibt es da ein paar Leute, die mit so einem toten Gaul noch immer rumfuschen und noch immer tun? Das verstehe ich nicht. Also gibt es noch immer irgendwie, vielleicht irre ich mich jetzt gerade.
Wahrscheinlich einen Hype auf Wall Street Bets auszulösen.
Oder vielleicht irre ich mich, wie es jetzt ist, aber ich bilde mir ein, dass es da noch immer, es gibt da noch immer Bewegung. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, das ist halt wirklich, das ist ja wie wenn man an so einer Leiche rumfummelt. Ich meine, gibt Leute, die das gut finden. Ich finde das jetzt eher nicht so geil. Aber auch da, ich lerne gerne dazu, podcast@austrianstartups.com, warum du gerne an Wirecard noch immer rumfummelst. Nein, Spaß, wenn ich das so sage, schreibt ja wieder keiner. Also ernsthaft, wenn mir jemand erklären kann, warum Leute noch immer mit Wirecard sich beschäftigen, wäre ich neugierig, außer aus reiner Spekulation.
Die wirklich interessanten Leute beschäftigen sich jetzt mit NFTs.
Was ist denn ein NFT, lieber Markus?
Das ist ein Non-Fungible Token. Das ist die Kunst der Zukunft, sagt man.
Alles verstanden, nächstes Thema. Nein, Spaß, was ist denn ein Non-Fungible Token?
Ich bin jetzt auch kein Experte, um das wahrscheinlich mit den richtigen Worten zu beschreiben, aber per se ist es eine Art, wie man auf Basis einer Blockchain ja, etwas kaufen kann, das einen Wert hat, auch im künstlerisch-sammlerischen Wert. Also besonders im Kunst ist jetzt irgendwie so der Träger dessen geworden. Und das ist quasi die Idee, dass hier ein digitaler Kunstmarkt entsteht, der halt nicht auf Basis der klassischen Marktdynamiken im Kunstbereich basiert, also nicht mit Galerien und Kunst-Evangelisten, die dann sagen, wer gut und wer schlecht ist. Und ich meine, Kunst ist ja ein super spannender Markt, weil er die Dynamiken darin so interessant ist eigentlich. Wann ist Kunst gut, wann ist Kunst schlecht? Also da passiert so viel auch auf Basis von Perception und allgemeiner Meinung. Aber da ist es jetzt so, dass man halt digitalen Token von Kunst kaufen kann. Und da sage ich mal, die Seltenheit und die Einzigartigkeit und die Echtheit sehr gut nachvollziehbar ist. Also es ist die Scarcity, das Scarcity-Element davon ist quasi eingebaut. Es hat natürlich Vorteile gegenüber unechter Kunst, oder sage ich mal, analoger Kunst, wo ja Fälschungen oft ein Thema ist. Und das ist jetzt in den letzten Wochen ein Riesenhype drum entstanden. Einerseits, jetzt sage ich einmal, wirklich im künstlerischen Bereich, andererseits aber auch im Bereich der Popkultur. Also zum Beispiel ist so Riesengezerr gerade um NBA-Moments, die man jetzt über NFTs kaufen kann. Also da jetzt der LeBron James einen neuen Mega-Dunk macht und die ganze Welt feiert das ab. Daraus wird ein Meme oder was auch immer, dann kannst du jetzt diesen Moment kaufen. Ja, also kannst du einen Teil davon oder den ganzen Moment kannst du kaufen. Und das ist dann etwas, wo du quasi ein Stück davon besitzt. Und für große Fans könnte das ja potenziell super spannend sein. Also so ein bisschen auch in die Richtung wie damals die Sammelkarten bei Sportlern. Da gehen jetzt Summen über 100.000 Euro für so ein Ding auch mal weg.
Aber mich würden die Economics dahinter interessieren. Also angenommen, ich könnte dann einen Moment besitzen. Bekomme ich dann Returns, wo auch immer dieser Moment dann quasi zu sehen ist, oder gehört nur mir dieser Moment und keiner sieht den?
Es ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich auch, hängt jetzt ganz spezifisch von der Dynamik an. Es gibt Ich glaube, bei diesen Karten ist es nicht so, dass du irgendwie einen Return drauf bekommst. Das ist ein reiner Sammlerwert. Also da ist es wirklich wie Kunst, dass du, so wie wenn du da halt zu Hause ein Bild aufhängst, das kannst du dir anschauen, das kannst du genießen, und du kannst es natürlich irgendwann einmal weiterverkaufen, wenn das
Interesting.
für dich spannend wäre. Aber sonst ist es ein sehr starker ideeller Wert. Es gibt aber meines Erachtens schon auch NFTs, die wo das ein Aspekt ist, dass du quasi Second-Level-Transaction machen kannst, wo du dann halt auch das wiederum weiterverkaufen kannst. Und das Interessante ist, also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Experte, was ich gelesen habe, ist sogar so, dass dann der initiale Künstler auch nochmal was von diesen Second-Level-Transaction bekommt, was ja auch glaube ich, ein spannender Aspekt ist. Ja, das ist halt genauso wie vielleicht in der Musik jemand, der ein Werk geschrieben hat, auch Jahrzehnte später noch was verdient, wenn das im Radio gespielt wird.
Weil das macht es dann natürlich wirklich aufregend, und dann ist es ja auch eine smarte Geschichte.
Ja. Also im Zeitalter der Memes geht da natürlich unglaublich viel. Also es gibt schon die Furry Lisa und solche Geschichten. Was sicher ein Thema ist, was man klar sagen muss, wie bei allen Krypto-Blockchain-Themen, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man da Marktmanipulation betreibt. Also theoretisch könnte ich zwei Wallets haben und meine Furry Lisa 20 Mal hin und her schieben und jeweils den Preis ein bisschen höher machen. Und dadurch entsteht die Perception, dass da jetzt ein Wahnsinnsmarkt entsteht und unglaublich viel Geld drin steckt, und dadurch wird natürlich auch ein Hype befeuert. Gleichzeitig hat jetzt Christie's, das Auktionshaus in London, zum ersten Mal auch eine Auktion zu einem NFT gestartet. Die läuft jetzt, glaube ich, noch bis Mitte März. Und da ist dann schon spannend, was dabei rauskommt.
Und das Gebot gerade für dieses Bild steht bei 3,25 Millionen Dollar. Das ist schon abstrakt, aber trotzdem, das Spannende ist ja natürlich immer bei diesen Themen, ist, echte Kunst ist wahnsinnig schwer zu transportieren und wahnsinnig schwer zu bemessen. Und so ist es, du kannst den Wertgegenstand, diesen Token, extrem einfach transportieren. Du kannst es extrem einfach nachvollziehbar machen und der Wert ist transparent. Und das finde ich schon sehr smart dabei. Und generell finde ich auch das Thema Tokenisierung aufregend bei solchen Wertgegenständen, ob du auch generell Tokens für Kunstwerke herausbringst. Und ich habe vor ein paar Monaten wieder Autos, mein Lieblingsthema, gesehen. Okay, zum Beispiel, wenn du in einen alten Ferrari investierst, du kannst da nichts falsch machen. Wenn du heutzutage einen F40 kaufst, der wird sich einfach nur verX-fachen. Das ist einfach so. Es gibt nur limitierte Stück von denen, die kosten jetzt schon ein Vermögen. Da kann sich den kein Mensch leisten. Wenn du natürlich einen Token an so einem in irgendeiner Form kaufen kannst, ja, fantastisch, großartig, würde ich sofort tun. Natürlich logisch, wenn jemand die Karre nimmt und gegen Baum wickelt, ist natürlich schade, ganz klar. Wenn es als reiner Invest-Gegenstand gesehen wird, macht es Sinn, was ich zwar auch schrecklich finde, weil das Ding muss geprügelt werden. Großartiges Video von Chris Harris, F40, F50, einfach ansehen, wenn du Autos magst, dank mir später, bestes Autovideo ever. Kommt ein Sammler auf ihn zu und sagt zu Chris Harris, drive it as if you stole it. Was einfach der magische Satz ist für Autoliebhaber. Und er prügelt die Scheiße aus diesen Autos. Fantastisch. Bestes YouTube-Video. Einer der besten. Anyway, ich möchte nicht zu sehr abdriften. NFTs müssen wir natürlich im Auge behalten. Das taugt mir. Spannend. Und das Spannende ist aber, auch da noch ein Gedankengang, das müssen wir vielleicht wieder zu dem Kulturthema nehmen. Ich finde es manchmal schwer, diese Sachen zu verstehen. Ich muss mich damit ein bisschen beschäftigen. Ich nehme an, dir geht es nicht anders. Das bedeutet aber, wir haben das große Glück, dass wir uns jede Woche, jeden Tag, jede Stunde mit solchen Themen beschäftigen. Wie soll das ein Normalverbraucher kapieren, was dort alles passiert? Was für mich bedeutet, dass ich, sagen wir mal, die Pyramide derer, die noch, wie soll ich sagen, mitgestalten können und den ganzen Impact verstehen, einfach immer mehr zuspitzt. Und das ist schon natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die man einfach vorsichtig sehen muss, dass einige wenige verstehen, wie sie mit diesen ganzen Invests umgehen, mit den ganzen Entwicklungen, es frühzeitig erkennen, smart rein investieren und natürlich auch die Funds aufbauen, das auch noch mehr zu tun. Und ganz viele, die in keinster Weise kapieren, worüber wir da gerade geredet haben. Und es verschärft sich nur. Und das ist natürlich auch eine soziale Ungerechtigkeit, die dort natürlich entsteht. Ja, ist auch ein Wandel, der kommt.
Also wäre ich ein Künstler, würde ich mir definitiv jetzt das Thema einfach mal länger anschauen und einen Deep Dive reinmachen. Ganz einfach, weil es eine Opportunity ist. Heißt nicht, dass man es automatisch gleich machen muss. Ich glaube, man muss auch überlegen, wie man es für sich nutzen kann. Aber da, glaube ich, ist auch sicher der Moonshot, dass ja auch Medien wie unsere es schaffen, das in eine breitere Masse hineinzutragen und halt die Leute, für die das jetzt spezifisch vielleicht interessant werden könnte, auch anzusprechen. Also wir sind ja sehr breit in dem Themengebiet, was wir abdecken. Aber wenn jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin uns zuhört, dann hoffe ich doch, dass das auch ein Wert von Future Weekly ist, dass vielleicht dadurch eine gewisse Neugierde für halt dann das eine oder andere Thema geweckt ist, was für einen persönlich auch relevant sein kann.
Mhm. Wäre spannend. Gegenthese wäre von mir natürlich die Frage, ob Künstler bei uns zuhören. Weil das große Problem ist natürlich, jeder ist in seinen Silos so ein bisschen. Und das Smarte ist, wenn du, glaube ich, heutzutage wirklich mithalten möchtest im Leben, brech ganz bewusst aus deinem Silo raus, hör dir auch Dinge an aus Ecken, mit denen du so gar nichts zu tun hast, weil nur so, glaube ich, hast du auch alles im Griff. Das ist ja auch schön, dein eigener Deep Dive. Komm, Künstler, her zu uns, erzähl uns, wie du die Welt veränderst. Ich habe übrigens auch eine spannende Nachricht bekommen. Und jetzt haben wir schon relativ lange News, weil einfach viel passiert und wir, glaube ich, gerade heute Bock drauf haben, lauter Deep Dives zu starten. Die Brigitte hat mir eine E-Mail geschrieben mit einem Hinweis, was ich ganz spannend finde, dass Instagram jetzt Live Rooms announced hat, mit dem Ergebnis, dass da bis zu 4 Leute quasi live miteinander plaudern können, mit Bild sozusagen. Was ich halt auch spannend finde, ist sicherlich ein bisschen Clubhouse inspiriert, im weitesten Sinne, aber natürlich Instagram als Videoplattform treu bleibend. Wir merken, die reagieren. Und wir merken, da ist auch wieder, sind Plattformen, die merken, Moment, wir verlieren selber gerade, nicht verlieren, aber da sind Entwicklungen, die wir begreifen müssen, die wir unseren Usern mitgeben müssen, weil wir sonst wieder auch so ein bisschen verlieren. Finde ich interessant. Im selben Atemzug merke ich zum Beispiel, wie bei mir das Thema Clubhouse deutlich an Momentum verloren hat. Um das so zu sagen. Ich weiß, in den ersten Wochen waren wir alle rund um die Uhr drauf und begeistert. Und jetzt merke ich, bei mir sind es vielleicht ja, 2-3 Stunden pro Woche und eigentlich auch nur, wenn ich aktiv in etwas involviert bin. Also dieses reine, ich höre da mal rein, da ist immer etwas Spannendes, habe ich zurzeit nicht, weil es einfach immer nur eher Fahrt ist, muss ich ganz offen gestehen, was ich schade finde. Ich glaube, es ist aber eine normale Entwicklung bei so einer Plattform. Am Anfang finden es alle geil, dann spielen sie rum. Jetzt sind wir an diesem kritischen Punkt, schaffen es, über diesen Chasm rüberzukommen, über diesen Moment des Hypes, ob es dann natürlich auch bleibt oder nicht. Oder ob
ich
eben Twitter,
auch,
Instagram-Kurs abgraben.
Es wird auch meines Erachtens, halt in dem, was du angesprochen hast, in diesem Chasm, wird halt auch der qualitative Content nur übrig bleiben. Ich glaube, wie auf anderen Plattformen ist das halt jetzt der Punkt, wo alle sich einmal draufgestürzt haben, viele auch das Gefühl haben, sie können damit Profit machen, sie können sich da positionieren. Gleichzeitig, glaube ich, wird nur nachhaltig das interessant und übrig bleiben, was wirklich spannende Insights gibt, was Qualität hergibt. Und ich glaube, das wird man auch auf Clubhouse merken. Und da verlieren dann nämlich auch die das in erster Linie aufgrund von Self-Promotion machen, sehr schnell das Interesse an der Plattform. Und bin ich gespannt. Also ich glaube, das wird jetzt sicher ein Zeitteil brauchen, bis dieser Prozess auch abgeschlossen ist. Und wie du richtig ansprichst, Twitter ist ja auch in dem Bereich. Twitter hat jetzt auch mit Subscription gestartet. Ist ja auch eine alte Prediction von uns. Auch hier, sage ich mal, ihr Geschäftsmodell ein bisschen besser hinzustellen, um Profite auch vielleicht zu vergrößern. Die sind ja im Vergleich zu den anderen sozialen Netzwerken, ist was User und Umsatz angeht, ist ja Twitter jetzt nicht besonders erfolgreich. Und das ist ein spannender Weg, wo halt diese direkte Zugang zu deinen Nutzern, zu deiner Audience und die Monetarisierung der eine spannende Entwicklung ist, die in den letzten Jahren halt immer mehr zugenommen hat, auch mit der New York Times, die voll auf Subscription gegangen ist, auch auf der Privacy-Perspektive. Also hatten da in unserem Pre-Talk auch einen guten Input, dass das halt viel auch mit First-Party-Cookies, Third-Party-Cookies zu tun hat. Dass es fast unmöglich ist, jetzt Third-Party-Cookies noch wirklich zu bekommen. Einerseits durch Regulierung wie GDPR, andererseits dadurch, dass Apple halt da jetzt ganz stark reduziert, was möglich ist. Das heißt, für jede Company ist es nochmal viel wichtiger, diese direkte Kundenbeziehung zu haben und die Daten direkt von den Nutzern zu bekommen. Jetzt
musst du mal erzählen, was es mit dem Third- und First-Party-Cookie auf sich hat.
Also am Anfang der sozialen Internetwelt war es so, dass quasi Nutzerdaten bekommen konnte durch die unterschiedlichsten Plattformen, also dass halt quasi auch Facebook Nutzerdaten an viele andere Plattformen weitergegeben hat und dass das so ein sehr aktiver Markt für Daten da war. Das war einerseits halt privacy-technisch bedenklich, weil vielen Leuten war das gar nicht bewusst. Und andererseits war das aber auch etwas, was so ein bisschen viele neue Plattformen auch hervorgebracht hat. Manche super, manche weniger gut. Also so Cambridge Analytica und so diese ganzen Skandale, die wir da gesehen haben, das ist eine Ausgeburt dessen gewesen. Da war es ja so, dass man auf eine Plattform gegangen ist und gesagt haben, bitte gib uns Zugang zu deinem Facebook-Profil, dann analysieren wir dein Freundesnetzwerk. Und das hat man aber jetzt eben massiv reduziert. Das gibt es in der Form fast gar nicht mehr. Man kann eigentlich so Facebook-Daten in andere Apps gar nicht mehr gescheit exportieren. Es ist aber allerdings auch, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, ein Element, das jetzt den Wettbewerb in diesem Bereich massiv einschränkt. Tatsächlich wäre es vielleicht sogar auch eine Gedankenwert gewesen, zu sagen, Facebook muss diesen Social Graph, den sie haben, öffnen, um neuen Plattformen die Möglichkeit zu geben, das zu nutzen. Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn man überhaupt einen sozialen Graphen auf einer unabhängigen institutionellen Ebene hat und man sagt, okay, wir haben darüber schon mal gesprochen, es gibt Data Trusts oder Data Foundations, die nicht profitorientiert sind, wo ein gewisses Vertrauen auch da ist und dass man sagt, okay, da ist ein allgemeiner, vielleicht muss man jetzt abwägen, Privacy, Open Source, aber ein Social Graph, auf den unterschiedlichste Plattformen mit natürlich der Bewilligung des Users zugreifen können. Weil das Problem ist, jetzt ist es für eine kleine Plattform unmöglich, in irgendeiner Form mit Facebook, Twitter, Amazon zu competen, weil die halt diesen direkten Zugang zum Nutzer haben und man kommt an all das, was das auch bringt, an Wettbewerbsvorteilen, man kommt da nicht vorbei. Und das wird jetzt auch spannend zu sehen, wie das Clubhouse macht. Clubhouse hat wahrscheinlich einen Parade-Launch hingelegt, da ist unglaublich viel Hype gewesen, es ist sehr stark und sie haben halt probiert, ihren eigenen Social Graph aufzubauen durch dieses, man muss seine Nummern freigeben. Das ist, by the way, nicht GDPR-konform, also in Europa war das ja eigentlich gar nicht legal, aber es zeigt auch halt auch, dass ein europäisches Unternehmen niemals sowas aufbauen könnte, weil es nicht den Social Graph aufbauen könnte und nicht den Zugriff hat auf die größeren Plattformen. Also da haben wir uns auch ein bisschen selbst ins Bein geschossen, meines Erachtens, mit GDPR. Mhm.
Das ist auch wieder ein eigenes Thema. Jemand hat vor ein paar Wochen geschrieben, hat gesagt, was wäre, wenn alle anderen Länder mit dem Datenschutzthema irgendwann mal nachziehen, was eine logische Konsequenz wäre. Es könnte noch ein paar Jahre dauern, dass wir dann eigentlich in Europa, weil wir GDPR haben, plötzlich ganz vorne mit dabei wären. Fand ich ganz interessant, den Gedankengang. Ich sehe nicht, dass es passieren wird. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und ich meine, nochmal zu First-Party und Third-Party-Cookies natürlich noch ganz vereinfacht erklärt eigentlich. First-Party-Cookies natürlich, ich bin auf einer Website und diese Website setzt den Cookie versus ich bin auf einer Website und eine dritte Partei setzt diesen Cookie und trackt mich. Wenn ihr nicht wisst, was ein Cookie ist, das ist nicht der Keks, das ist im Prinzip einfach ein Tool, das oder ein digitales Etwas, das benutzt wird, um andere zu verfolgen, zu wissen, wo kommen sie her, wo gehen sie hin. Ganz wild, ganz, ganz wilde Geschichte. Im Übrigen noch ein Gedankengang zum Thema Clubhouse, der mir jetzt auch noch eingefallen ist. Ich habe auch so eine These, woran Clubhouse gerade so ein bisschen leidet, ist, dass der Reiz von Clubhouse am Anfang war, dass alle auf Augenhöhe waren und alle einfach mitdiskutieren konnten. Und dass sich jetzt eigentlich wieder dieser natürliche Drift zwischen, sagen wir, Creator und Konsument ergeben hat, dass du ein paar wenige hast, die Rooms machen, die tausende Follower haben, die wissen, wie man das macht, die das recht professionell durchziehen können und alle anderen, die nur konsumieren, ist auch okay, aber die dann natürlich auch in ihrer eigenen Bubble sind. Da sind wir auch nicht ganz unschuldig. Ich merke, es sind immer dieselben, die sich miteinander unterhalten und viele, die mir auch sagen, ja, ich finde das ganz cool, aber ich tue mir schon ein bisschen schwer, damit zu reden. Und klar, wenn du siehst, es gibt wenige, die halt ein paar Tausend haben, Follower, ganz wenige, die wirklich zweistellig Tausende haben, ein paar in Amerika mit noch viel mehr und viele, 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 die ihre 60, 80, 100 haben. Und man merkt halt, das ist schon schwer, über diesen Chasm zu kommen. Und dass sich da jetzt eigentlich wieder schon eine 2-3-Klassen-Gesellschaft gebildet hat. Und das fand ich am Anfang einfach so wahnsinnig spannend, dass alle gleich waren und dass vielleicht auch ein paar neue Gesichter kurzfristig, 1-2 Wochen zu sehen waren, die man gar nicht kannte. Und dadurch auch glaube ich, die Schwelle, plötzlich auch aktiv an dem ganzen Prozess teilzunehmen, einfach abgenommen hat. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Jetzt sind es eigentlich wieder dieselben Gesichter und ja, was aber auch die Konsequenz ist. Man hat natürlich eine Marke, die man mitnimmt von einer Plattform auf die andere und bumm, ist man da. Und ja, interesting topic. Ja, wir haben eigentlich schon echt über viel geplaudert, aber gibt es noch ein paar Dinge, die wir am Teller haben, zumindest mal in Überschriften. Ich finde das extrem spannend, dass LinkedIn scheinbar einen Gig-Marktplatz probiert zu etablieren. Also Gig-Economy ist natürlich, Gig-Thema ist natürlich, dass ich projektbezogen arbeite, dass ich einzelne Arbeitsaufträge mache. Ich mache für dich jetzt einfach mal kurz ein neues Design, ich mache für dich mal eben einen Workshop versus ich suche eine Anstellung. Und diese Gig-Economy ist natürlich, worüber wir schon gesprochen haben, ein Gig-Marktplatz ist natürlich extrem smart. Vor allen Dingen, weil wir wissen, es gibt ja schon Plattformen, die das eigentlich machen. Das ist eine Standalone-Plattform und wenn LinkedIn das plötzlich macht, puh, das finde ich dann schon ganz aufregend.
Also, ist wieder das Thema. Also es ist genau das Gleiche, wo man sagt, okay, macht natürlich Sinn für sie, es gibt aber da auch schon bestehende und gut funktionierende Plattformen, ja, wie Fiverr etc. Aber die haben einen massiven sozialen Graph, den sie dann natürlich leveragen können bis zum geht nicht mehr. Und das ist auch eine gewisse Marktmacht. Also wird sich zeigen, wie schnell das anläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr kluger Move ist von Ihnen.
Absolut. Und natürlich logisch, jetzt auch in einer Covid-Zeit wird das Thema Gig-Economy natürlich nur noch mehr anziehen. Smart Move. Gig is like in G-I-G. Nicht Geek, nicht in Nerd, sondern Gig, G-I-G. Also like ein einzelner Auftritt, wenn man so möchte, aus der Musikerwelt kommt. Ich habe am Anfang auch mal gedacht, Gig-Economy? Nein, Gig-Economy. Oh, da muss man auch manchmal nachfragen. Ja, fein. Haben wir eigentlich schon über Klarna gesprochen?
Nein.
Oh, auch noch.
Das größte europäische Unicorn jetzt.
Unfassbar. Unfassbar. 31 Milliarden ist die Bewertung. Das ist so eine Zahl, da muss man nachdenken, ob man die mal schreiben kann. Also ohne, dass man zählt. So 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden. Das ist eine lange Zahl. Eine Menge Nullen. Was heißt das für Europa?
Ja, ich meine, schauen wir mal, was mit denen passiert. Ob es jetzt ein Börsengang irgendwann einmal ins Haus steht. Prinzipiell sind die Teile einer großen Welle an Fintechs, die da herrschen. Man waren immer sehr frech und sehr wild in dem, was sie gemacht haben. Das hat sich durchaus ausgezahlt. Ich kenne das als Konsument Klarna ja hauptsächlich durch diese Checkouts. Aber sie haben sehr klug geschafft. Die haben ja auch eine Kreditkarte, mit der sie dadurch besonders halt auch in Richtung Finanzierung gehen können von Käufen, also da sehr attraktive Konditionen schaffen. Dadurch sind sie ins Amazon-Geschäft auch reingekommen, weil sie eben mit der Kreditkarte da einen Zugang haben. Alle anderen haben ja bei Amazon schwierig nur Zugang. Also da sehr viele richtige Entscheidungen getroffen und ein spannender Player.
Hm. Finde ich gut. Meine Bitpanda-Kreditkarte kommt bald. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich bin ja immer so ein Bitpanda-Fanboy. Und wenn die was Neues haben, bin ich dann gleich als Erster am Start. Bin ich gespannt. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ich gebe nicht mal aus Versehen irgendwelche Coins aus.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen das Problem von Bitcoin, dass mittlerweile alle nur mehr so darauf bedacht sind, das zu halten, dass niemand damit zahlen wird. Weil alle kennen die Geschichte von der, 200 Millionen Euro Pizza. Mhm.
Aber es gibt da muss ich gleich einhaken. Das Spannende ist, sie sagen, dass du sämtliche Assets ja digitalisieren kannst. So. Und darauf aufbauen, sagen sie, das ist eigentlich, und sie beginnen ja jetzt auch, wir wissen das ja, es ist eigentlich mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass sie ja auch das Thema Aktien und ETFs sich annehmen werden. Jetzt ist ja das Thema, eigentlich investiere ich ja nicht alles, was ich habe an Cash, weil ich natürlich auch Dinge kaufen möchte. Und sie sagen allerdings über diese Kreditkarte, dass du deine Assets auch verwenden kannst, um Geld auszugeben. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, du hast 1.000 Euro auf deinem Konto und du steckst 1.000 Euro in den Buzz ETF als Beispiel. Normal willst du ja 200 Euro davon reinstecken, 800 Euro Cash lassen oder 500. Und sie sagen, nein, du kannst alles investieren und dann kannst du tatsächlich beim Biller, wenn du fünf Flaschen Cola kaufst, sagen, ich zahle mit folgendem Asset. Und sie liquidieren dann sozusagen diesen Mini-Teil davon. Und das finde ich dann natürlich wiederum spannend und es gibt natürlich dann auch ein Cashback in einem Promille-Bereich oder kleineren Bereich in Form von Bitcoins, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh Gott, ich klinge ja wie so, als würde ich Werbung machen, aber das ist dieser Ansatz. Und die Idee ist natürlich schon smart, dass ich sagen kann, mein Geld ist investiert und arbeitet für mich und ich muss nicht erst die Aktie nehmen, sie verkaufen, warten, Cash, bla bla bla, sondern ich kann instant ein Asset verwenden, um einen Bruchteil davon auszugeben. Das ist die Logik. Finde ich cool. Selbstverständlich würde ich nichts mit Bitcoin bezahlen. Holy shit, nein. Aber ja, ich meine, stell dir vor, da hast du, keine Ahnung, ein paar tausend Euro in einem ETF stecken. Sagst du, ja cool, warum nicht?
Ja,
da leckt er die Lippen.
Super spannend. Ja, Transaktionskosten sind natürlich dann ein wichtiger Punkt und wo verdienen sie ihr Geld? Aber bin voll bei dir. Also das ist die Idee, dass man sagt, man muss jetzt nichts mehr liquide per se halten, weil alles liquide ist. Das ist ein spannender Ansatz.
Richtig. Und das ist, glaube ich, auch eine Lösung. Und das ist natürlich auch das, so wie das Finanztool, wenn man so möchte, das man jetzt eigentlich heutzutage haben sollte. Zeitgleich Banken, die auch sagen, ja, Sparkonten lösen wir auf und wollen wir nicht. Auch meine Bank hat mir unlängst gesagt, ja, das ist das Sparkonto, das du hast. Das hört dann und dann auf und wir bieten dir noch dieses tolle Modell an, was vollkommen uninteressant ist. Und eigentlich macht es ja keinen Sinn, Geld am Konto liegen zu haben. Man macht es ja eigentlich nur aus Sicherheitsdenken, dass man sich denkt, okay, ich möchte das haben, ich habe gelernt so und so viel so und sowieso. Und wenn ich dann doch noch irgendwas machen müsste, hätte ich es schnell, um darauf zugreifen zu können. In Wahrheit, wenn dieser Schritt übersprungen wird, dass man sofort darauf zugreifen kann, what's the point? Es gibt so viele Themen. Habe ich unlängst auch wieder über Bitcoin-Staking gelesen, was Bitpanda leider nicht anbietet, aber auch das ist ein spannendes Thema. Egal, Markus, wir könnten noch stundenlang reden, jetzt werden wir erst richtig warm. Das waren lange News, oder? Haben wir noch irgendwas ausgelassen?
Nein.
Nein, oder? Ja. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die News hier. Denn eigentlich wären das News, aber wir haben entschieden, wir machen aus diesen News gleich einen Rockstar der Woche. Und der Kerl ist halt so ein richtiger Rockstar. Und diesen guten Herrn durfte ich tatsächlich 2014 2015 kennenlernen. Da war ich Teil einer Delegation mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Dann sind wir mit rund 20, 25 Leuten in Silicon Valley geflogen, um mal ein bisschen zu lernen und zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Sind da herumgefahren. Es war lustig und hat sich so ein kleiner harter Kern von Leuten ergeben. Es war eine unfassbare Reise. Es waren 2,5 Tage im Silicon Valley. Das heißt, man kann sich auch den Jetlag vorstellen, war Weltklasse. Am Hinflug hat sich gerade schön bei mir eine Grippe entwickelt. Das heißt, die Tage waren einfach nur brutal hart. Killer Jetlag und das hat aber alles funktioniert. Und wir sind herumgefahren und plötzlich sind wir in irgendeiner Gasse stehen geblieben. Wirklich, es sah aus, meine Güte. Und sind dann in irgendeinen Hinterhof reingegangen und da war eine Werkstatt und da wurde rumgetan. Und plötzlich steht da so ein Typ vor uns. Es stellt sich heraus, dieser Typ war niemand anderer als der Gründer von Spire. Er kommt aus Mödling und er hat so Mini-Satelliten gebaut. Die sind vielleicht ein bisschen größer als, ja, wie so eine Hülle von einer schönen Whiskyflasche, wenn man so möchte, ein bisschen größer. Und der Gute heißt Bernd Platzer. Und Bernd, du bist unser Rockstar der Woche, weil was du machst, ist einfach unfassbar. Peter Platzer heißt er. Ja, wie komme ich denn auf Bernd? Heißt Peter Platzer. Das habe ich schon gewundert. Da stand in der Überschrift von einem Artikel ein Peter Platzer. Und er hat sein Unternehmen Spire jetzt auf eine sehr smarte Art und Weise an die Börse gebracht. Und was sie machen, sind Nanosatelliten. Das kann man sich so vorstellen. Ganz kleine Satelliten, die schaffen, Bereiche abzudecken, die normal die großen Satelliten gar nicht aufgreifen würden. Denn tatsächlich ist ein großer Teil der Weltmeere ein Blindspot. Und sagt, ja, muss man denn alles wissen? Doch, 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 möchte man schon, wenn man im Bereich der Schifffahrt unterwegs ist oder im Bereich der Wetterprognosen. Und er geht jetzt an die Börse. Das finden wir super smart. Allerdings, lieber Markus, er geht nicht ganz traditionell an die Börse, sondern was macht er?
Ja, merged mit einem SPAC. Darüber haben wir ja auch schon letzte Woche gesprochen. Ist ja jetzt der Weg, wie man an die Börse geht, wenn man ganz en vogue ist und dadurch halt auch viel sich spart an regulatorischen Hürden und durchaus wahrscheinlich auch an Kosten. Also es gibt eine Blank Check Company, wo quasi eine Firma gegründet wird, mit meistens von einem berühmten Investor, der sagt, wir finden ein cooles Startup, wir finden eine coole Company, die noch nicht an der Börse ist, wir machen eine Fusion und dann sind wir... Dann ist diese Company an der Börse und alle, die rein investiert haben in diesen SPAC, sind dann automatisch Shareholder dieses Startups oder dieser Company. Und das ist eben jetzt der Fall und macht er in New York. Ist gleichzeitig aber auch ein Beispiel von jemandem, der eben aus Österreich raus gegründet hat oder also als Österreicher woanders gegründet hat und jetzt auch nicht in Österreich aktiv ist, weil er halt hier die Bedingungen nicht vorgefunden hat, die er gerne hätte. Und immer mehr auch wieder ein Anreiz, dass man das vielleicht ändert, damit solch kluge Köpfe in Zukunft sowas auch in Österreich starten können.
Mhm. Wirklich, wirklich spannend. Kommt aus Mödling, der Gute. Wahnsinnsunternehmen, absolutes Wahnsinnsunternehmen, super smarter Kerl, sehr, sehr, sehr nett und ein würdiger Rockstar der Woche. Ich meine, Nanosatelliten, wie geil ist das denn? Und der Unternehmen rund hier vor 10 Jahren gegründet, kommt jetzt an die Börse. Ja, das finde ich, ist natürlich wieder was ich sehr spannend finde. Also kann man sich mal anschauen. Wie gesagt, macht da eure Hausaufgaben, macht da eure Due Diligence. Börse ist kein Spielkram, aber auch das finde ich gut. Gerade diese Weltraumthemen sind extrem interessant. Anyway, sehr, sehr, sehr würdiger Rockstar der Woche. Finde ich gut. Und ja, da würde ich sagen, so langsam nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts oder dieses fast Mammut-News-Podcasts. Die Hälfte haben wir eh ausgelassen, denn wir haben viel zu sagen, was gut ist. Im Übrigen, wenn du denkst, ach, ich höre den beiden Jungs so gern zu, wie sehen die wohl aus, wenn die sich bewegen? YouTube, Austrian Startups, suchen und einfach mal reinschauen. Da siehst du uns in Farbe und bunt. Selbstverständlich, wenn du gerade auf YouTube dabei bist und sagst, Jungens, ich finde euch super, aber ich kann nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen, dann schau vorbei auf Spotify oder Apple Podcast oder was auch immer du so ganz gerne hast. Dort findest du uns als Podcast. Und wenn du uns was Gutes tun möchtest, einfach einen Daumen rauf geben, ein Like, ein paar Sternchen. Freuen wir uns immer gerne. Ein Abo ist natürlich noch besser. Markus, wollen wir da mal den Laden dicht machen?
Jawohl. Eine schöne Woche.
Euch allen eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag mit unserem wirklichen Deep Dive. In dem Sinne, take care, stay safe und bis bald, Kinder.